ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Mikrofon ist Klaus Walter, mein Gast ist Jonas Engelmann. Hallo Jonas.
Hallo Klaus, grüß dich.
Jonas, du bist Jahrgang 1978 und ein ziemlich vielseitiger Mann. Ich erzähle das jetzt nicht selbst, sondern ich zitiere mal Jonas Engelmann über Jonas Engelmann aus deinem aktuellen Buch über die sogenannte Hamburger Schule. Über das reden wir nachher und über die Hamburger Schule. Aber deine Biografie, die ist sehr knapp, da steht: Jonas Engelmann ist studierter Literaturwissenschaftler, ungelernter Lektor und freier Journalist. Er hat über Gesellschaftsbilder im Comic promoviert, schreibt über Filme, Musik, Literatur, Feminismus, jüdische Identität und Luftmenschen. Für Jungle World, Neues Deutschland, Konkret, Sonic, Missy Magazin und andere. Und lektoriert Bücher für den Ventilverlag und gibt die Zeitschrift Testcard mit heraus. Das ist eine ganze Menge, Jonas, und die Fragen stellen sich im Grunde wie von selbst. Studierter Literaturwissenschaftler, darunter können wir uns noch einiges vorstellen. Aber dann wird es schon weniger klar. Ungelernter Lektor. Was ist ein ungelernter Lektor?
Naja, also dieses Studium der Literaturwissenschaft, darunter kann man sich durchaus was vorstellen, das ist richtig, aber man lernt ja da doch sehr wenig Konkretes und Handfestes, ne? Und wenn man dann irgendwann aus dieser Uni ausgespuckt wird und dann zufällig, wie es mir passiert ist, in einem Verlag landet und dann da sitzt und plötzlich Bücher lektorieren muss, dann ist das ja was, was man nicht irgendwie aus dem Studium mitbringt, sondern irgendwie selber aneignen muss. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist was, das muss ich mir jetzt nochmal beibringen, das ist was, da bin ich ungelernt tatsächlich, okay, und muss mal schauen, wie sich das so entwickelt, und habe dann jetzt über die Jahre Praxiserfahrung gesammelt.
Learning by doing.
Genau.
Learning by doing ist, glaube ich, oder wäre möglicherweise auch eine Überschrift für dein ganzes Schaffen, oder? Könnte man das so sagen?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich habe schon sehr viel einfach irgendwie mal gemacht oder mal ausprobiert und geguckt, wo sich's hin entwickelt. Sowohl was ich sozusagen inhaltlich irgendwie gemacht habe an Arbeit, also so Themen, die ich im Verlag bearbeitet habe, wo ich dann auch am Anfang gar nicht wusste, wohin entwickelt sich das denn oder was ist denn sozusagen, was steht denn am Ende vielleicht? Und so bin ich eigentlich ja auch in diesem Verlag irgendwie gelandet, ne? Mehr oder weniger durch Zufall, weil ich vielleicht zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stand und gefragt wurde, ob ich nicht mitmachen will bei diesem komischen kleinen Verlagskollektiv. Und auch da war dann Learning by Doing tatsächlich das, was dann in den ersten Jahren irgendwie anstand.
Das trifft vielleicht auch zu auf die nächste Bezeichnung aus deiner Bio: freier Journalist. Ich zuck da ja immer so ein bisschen zusammen. Ich bin ja auch so eine Art Journalist, aber ich fühle mich ehrlich gesagt als Journalist selten frei. Was ist ein freier Journalist?
Naja, ein freier Journalist ist vielleicht einer, der nicht davon leben muss, journalistisch zu arbeiten.
Und nicht davon leben kann.
Und nicht das sowieso nicht, das können ja die wenigsten wahrscheinlich. Aber ich habe ja irgendwie, dadurch, dass ich ja im Verlag arbeite und da irgendwie auch zumindest einen Teil meines Geldes verdiene und eben nicht übers freie Schreiben mein Geld verdienen muss, fühle ich mich vielleicht ein bisschen freier als andere freie Journalisten.
Okay. Er hat über Gesellschaftsbilder im Comic promoviert. Darunter kann ich mir auch nicht viel vorstellen. Welche Gesellschaftsbilder in welchen Comics?
Als ich dieses Literaturwissenschaftsstudium fertig hatte, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie diese Uni auch nicht so ganz loslassen kann und habe dann angefangen, mir ein Thema zu suchen, über das ich oder mit dem ich mich ein paar Jahre lang beschäftigen will. Und irgendwie waren Comics ein Medium, das irgendwie was war, was für mich irgendwie neue Türen geöffnet hat. Zumindest in dem Moment das Gefühl mir eröffnet hat, hinter andere Türen schauen zu können. Und diese Gesellschaftsbilder, um die es da ging, ich habe mir angeschaut, wie Comics sozusagen, die ja über Stereotype arbeiten und die sehr karikaturhaft und reduziert sich mit Gesellschaft beschäftigen. Politische Comics standen im Fokus meiner Arbeit. Und ich habe geschaut, wie schaffen denn Comics es, Stereotype zu hinterfragen und zu reflektieren, seien es antisemitische Stereotype, seien es rassistische Stereotype, und wie schaffen Comics es sozusagen, diese Stereotype darüber, dass sie sie hinterfragen und reflektieren, gleichzeitig eben auch aufzulösen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ein spannendes Thema für mich, und damit habe ich mich dann eben beschäftigt und auch
in dem Verlag, für den du arbeitest, Jonas Engelmann, hier im Doppelkopf HR2 Kultur. Der Verlag heißt Ventil, auf den werden wir gleich noch kommen. Ich will noch einen Moment bei den Comics bleiben. Ihr habt im Verlag auch eine Reihe, die heißt Song Comics. Was ist das?
Ja, diese Reihe Song Comics, die erscheint jetzt seit ein paar Jahren bei uns. Da versuchen wir, junge Comiczeichnerinnen und Zeichner mit Popmusik oder Popkultur zusammenzubringen und letztendlich Songs umsetzen zu lassen in Comicform. Also wir haben
Songs
zeichnen zu lassen. Mhm. Also wir haben immer Bands, die sozusagen porträtiert werden. Angefangen hat es mit einem Band über Tokotronic, aber mittlerweile ist auch einer über Stereo Total erschienen, über Tonsteine Scherben, also ein sehr breites Spektrum an Bands. Und dann werden eben ungefähr...
Auch nicht deutsche Bands? Oder nicht deutschsprachige Bands?
Bisher eine, The Go-Betweens waren das aus Australien. Die Idee ist, dass es ungefähr 10 Songs sind, die dann jeweils von einer Zeichnerin, einem Zeichner umgesetzt werden. Dazu gibt es dann noch Liner Notes der Künstler, der Musiker. Und so hat man dann irgendwie so eine Art Musikvideo als Buch.
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Comics. Ich habe in meiner Kindheit vielleicht 10 Comics mal gelesen. Wenn ich aber jetzt schon einen Experten hier im Studio habe, seit ein paar Jahren schien es mir so, dass der Begriff Comic verdrängt wurde von dem Begriff Graphic Novel. Kannst du mir den Unterschied erklären?
Ich glaube, dieser Versuch zwischen Comics und Graphic Novel zu unterscheiden, das ist so ein bisschen irgendwie so eine Reminiszenz an dieses Unterscheiden zwischen Popkultur und Hochkultur. Ne? Also man braucht sozusagen irgendwie was Hochkulturelles, um an bestimmten Orten funktionieren zu dürfen. Und dafür braucht man einen anderen Begriff als sowas wie Comic, der eben so eine negative popkulturelle lange Geschichte hat.
Und sehr amerikanisch konnotiert ist auch noch. Weiter in der Biografie von Jonas Engelmann schreibt über Filme, Musik, Literatur, Feminismus, jüdische Identität und Luftmenschen, wie gesagt, breites Spektrum. Was sind Luftmenschen oder was verstehst du unter Luftmenschen?
Vor knapp 10 Jahren habe ich ein Buch geschrieben und ich glaube, aus der Zeit stammt auch noch diese Biografie. Das hieß Wurzellose Kosmopoliten und das hat sich mit diesem Begriff des Luftmenschen oder mit diesem Bild des Luftmenschen im Kontext jüdischer Identität beschäftigt. Das ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt. Die Frage, und das hängt auch so ein bisschen an dem, was wir eben besprochen haben, als es um die Frage von Gesellschaftsbildern im Comic ging, weil da geht es ja auch sehr viel um Zuschreibung, über Stereotypen und Karikaturen. Werden Menschen bestimmte Eigenschaften, Identitäten zugeschrieben. Diese Zuschreibung, das ist was mich irgendwie immer schon irritiert und gleichzeitig interessiert hat. Also wie kann man sozusagen mit solchen Zuschreibungen umgehen und wie kann man da auch Gegenmodelle oder Gegenstrategien finden? Und dieses Bild des Luftmenschen war für mich so eine Form von Gegenmodell gegen starre Zuschreibung des Jüdischen, wo immer auch so was Antisemitisches drinne steckt. Und das Bild des Luftmenschen ist ein innerjüdisches Bild sozusagen, was eigentlich ursprünglich meine Beschreibung war des verarmten ostjüdischen Landjudentums letztendlich, die so ein bisschen wohnsitzlos durch die Welt gelaufen sind.
Wurzellos, eben wie der Begriff wurzellose Kosmopoliten. Den hat ja unter anderem auch Josef Stalin gerne benutzt. Die Juden sind wurzellose Kosmopoliten und das war nicht als Kompliment gemeint, sondern es war sozusagen auch ein Baustein der antisemitischen Propaganda, dieses wurzellose Kosmopoliten. Und es gibt ja auch den Begriff der Luftwurzel, ne?
Genau. Dieses Wurzellossein, was in diesem Luftmenschenbild eben auch drinsteckt, war was dann nach und nach in der jüdischen oder ostjüdischen Kulturgeschichte auch positiv konnotiert wurde. Sozusagen das Nicht-Sesshaftsein als positive Eigenschaft auch oder als einen Möglichkeitsraum vielleicht irgendwie eben nicht so ein Wurzeldenken zu entwickeln, sondern dem was entgegenzustellen. Und deswegen gefällt mir das Bild eigentlich sehr gut, des Luftmenschen.
Also auch eine Aneignung oder eine Umkehrung sozusagen, die diskriminierende Bezeichnung und die böswillige Bezeichnung sozusagen sich anzueignen und zu sagen, hier, ja,
ich. Genau. Also ich glaube, gerade dieses sich eine negative Bezeichnung anzueignen und umzudeuten und sich sozusagen eben nicht anzuziehen, sondern sie neu zu gestalten und dann damit irgendwie einen Weg zu finden, demjenigen, der einem sozusagen diese Wurzellosigkeit vorhält, was entgegenzuhalten und sich darüber letztendlich auch lustig zu machen. Das ist das, was ich daran faszinierend finde. Mhm.
Wobei bei dem Begriff Kosmopolit, der war ja mal zumindest in meiner Jugend positiv besetzt. Mhm. Das war ja etwas, wo man sagte, Mensch, das ist ein weltgewandter Mensch, der ist rumgekommen und hat einen Begriff weltoffen Und der Begriff ist ja mittlerweile auch zum Schimpfwort umgedeutet worden von rechter Propaganda im weitesten Sinn. Also dass zum Beispiel im AfD-Sprachgebrauch immer abfällig von sogenannten Globalisten gesprochen wird. Wie hast du diese Umdeutung gesehen, erlebt?
Ja, ich glaube, das ist das, was auch diese Begriffsgeschichte des Luftmenschen letztendlich ja auszeichnet. Ne? Dass es mal eine Bezeichnung war, die vielleicht neutral benutzt wurde als irgendwie Bezeichnung oder Beschreibung einer Lebensrealität. Ich laufe sozusagen durch die Welt und lebe von der Hand in den Mund. Und dann wurde sie irgendwann umgekehrt und als Vorwurf benutzt. Und in dem Moment, wo sie als Vorwurf benutzt wurde, du wurzelloser Kosmopolit, du Luftmensch, haben Juden angefangen, sich das wieder anzueignen und umzudeuten und sich selber sozusagen positiv zu besetzen. Und genauso ist es auch mit diesem Begriff des Kosmopoliten passiert, ne? Der eben von Stalin als Vorwurf oder als negative Eigenschaft gesetzt wurde und dann im Laufe der Zeit eben auch so eine sehr lange Geschichte der Aneignung und Wiederaneignung und der Rückeroberung letztendlich hatte. Und das kann natürlich irgendwann auch wieder kippen in eine andere Richtung.
Ein roter Faden, der sich durchzieht, sowohl durch dein Schreiben, Jonas, wie auch durch die Arbeit des Ventilverlags, bei dem du maßgeblich arbeitest, ist eben Antisemitismus, jüdische Identitäten, Luftmenschen, du hast es erwähnt. Das zieht sich durch, da werden wir auch im Lauf unseres Gespräches, glaube ich, immer wieder draufkommen und auch, wie sich das zur Popkultur im weitesten Sinne verhält. Ich will aber nochmal bei deiner Biografie bleiben. Er schreibt über, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Filme, Musik, Literatur, Feminismus. Feminismus. Bist du Feminist?
Ja, ich glaube, ich würde mich schon als Feminist bezeichnen.
Was heißt das für dein persönliches Leben, für dein Alltagsleben?
Naja, vielleicht erstmal für mein sozusagen popkulturelles Vergangenheits- oder Gegenwartsleben hieß es schon immer, dass ich die Strukturen, in denen ich mich da bewege, nicht einfach so als männlich geprägt hinnehmen wollte oder mich da auch eher unwohl gefühlt habe. Ich glaube, das ist was...
Von was für Strukturen sprichst du?
Naja, ich habe letztendlich komme ich aus so einer Punk-Vergangenheit. Ne? Das ist das, was so die Subkultur, die mich irgendwie geprägt hat.
Was man dir gar nicht ansieht. Wir machen ja Radio. Ich darf das mal kurz beschreiben.
Ja, aber du siehst mich ja jetzt auch mit 45 und nicht mit 15.
Da sah ich. Wie sahst du mit 15 aus?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hatte ich da irgendwie rote Haare oder
rot gefärbt.
Und rot gefärbte Haare und ein Slime-T-Shirt vielleicht oder so. Ne? Wobei ein Slime-T-Shirt hatte ich nie. Vielleicht ein Ramones-T-Shirt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Slime, Hamburger Punkband aus dem autonomen Kontext.
Genau. Hamburg kommt ja auch später nochmal.
Genau.
Was ich sozusagen für mich im Punk damals entdeckt habe, war so ein, was wir am Anfang schon mal kurz besprochen hatten, dieses einfach mal ausprobieren und dieser Do-it-yourself-Gedanke und letztendlich auch, das hat mich das Politische am Punk interessiert, also das sozusagen Gesellschaftskritische, was im Punk ja auch drinne steckt, in so einem rotzigen Gestus. Und gleichzeitig fand ich aber diese Punk-Szene, in der ich mich dann da irgendwie wiedergefunden habe, immer auch so in ihrer breitbeinigen Männlichkeit auch eher nervtötend und abschreckend. Vielleicht gerade so in Dorf-Punk-Kontexten, wo ich dann aufgewachsen bin. Also ich bin fernab der urbanen Zentren aufgewachsen.
Wo?
Im Mittelrheintal bin ich aufgewachsen. Ich war am Fuß der Lorelei in der Schule.
Am Fuß der Lorelei.
Genau, also eine sehr romantische Mittelrhein-Gegend und da war ich dann sozusagen mit meinen roten Haaren und dem Ramones-T-Shirt so ein Außenseiter in diesem Dorf und habe das, glaube ich, auch genossen, so Außenseiter zu sein oder dass es da vielleicht in den 90ern noch funktioniert hat, zu provozieren über Punk, aber gleichzeitig fand ich diese Strukturen, die ich dann da gefunden habe, in den Kleinstädten drumherum doch eher ätzend und habe dann aber das Glück gehabt, dass in der gleichen Zeit, als ich über Punk sozialisiert worden bin, also so Anfang bis Mitte der 90er, es eine feministische Punkbewegung gab, die Riot Girl Bewegung, die da auch nach Deutschland geschwappt ist und die ich damals sozusagen in Time, ich war ja zu jung für Punk gewesen, aber diese Form von ja vielleicht kritischer Selbstreflexion von Punk habe ich dann doch irgendwie wahrgenommen und mitbekommen und war dann da irgendwie auch Fan von den ganzen Bands, die es damals gab, war auf Bikini Kill Konzerten und so. Feministische Punkband, die glaube ich heute auch immer noch unterwegs ist, Kathleen Hanna ist die Sängerin.
Die im Übrigen heute, glaube ich, bekannter ist, als sie in ihrer eigentlichen Schaffensphase in den 90ern gewesen ist. Wo du gerade sagst, Riot Girl. Riot Girls kommen natürlich auch im Verlagsprogramm von Ventil vor, ne?
Genau. Ich habe dann 2011, war es glaube ich ungefähr, ein Buch mit herausgegeben über diese Riot Girl Geschichte und habe sozusagen nochmal meine eigene Punk-Vergangenheit da auch so ein bisschen mit aufbereitet und auch nochmal darüber nachdenken können, welche wichtige Funktion das letztendlich auch für mich hatte. So diese Form von Kritik an den eigenen Strukturen, so, ne, in denen ich mich bewegt habe und in denen ich mich auch wohlgefühlt habe, aber immer gemerkt habe, irgendwas stimmt da für mich nicht. Und ich glaube, dass diese 90er Jahre Selbstkritik in der Punk-Szene für mich auch so ein wichtiger Moment war, mich selber dann auch als Feminist darin zu verorten und irgendwie das auch bis heute weiter zu pflegen.
Jetzt haben wir im Grunde schon ständig über den Ventilverlag gesprochen, respektive würdest du mir zustimmen, die Inhalte, die du jetzt so angesprochen, angetippt hast, dass die auch die Substanz des Ventilverlags ausmachen?
Ja.
Oder ein Teil davon.
Ich glaube, der gemeinsame Nenner des Ventilverlags oder der Menschen, die im Ventilverlag arbeiten, war tatsächlich auch diese Punk-Vergangenheit, die alle irgendwie mehr oder weniger mit sich mitgebracht haben. Eine der zentralen Facetten von Punk ist ja tatsächlich dieses Do-it-yourself, dieses einfach mal ausprobieren. Und dieser Do-it-yourself-Gedanke war auch letztendlich das, woraus der Verlag damals entstanden ist. Ich selber war damals noch nicht dabei, ich bin 2006 dazugestoßen, aber habe sozusagen dann dort das wiedergefunden, was ich selber auch aus der Punk-Szene für mich gelernt habe. Und deswegen ist sozusagen die Auseinandersetzung mit Punk und anderen Subkulturen auch für den Verlag immer sehr zentral gewesen. Und da haben uns dann aber tatsächlich auch die Themen sehr stark interessiert, die sonst nicht so im Fokus sind, wenn man sich mit Popkultur beschäftigt, wie zum Beispiel feministische Popkulturgeschichte, das, was du eben angesprochen hast mit den jüdischen Facetten der Popkultur. Also vielleicht tatsächlich sowas, so ein bisschen die Außenseiterthemen der Popkultur.
Und auch, wenn du von Punk sprichst, eben nicht nur Musik. Da fällt mir immer Eisler ein, der gesagt hat, Hans Eisler, der Komponist, der gesagt hat, wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Würdest du da mitgehen?
Da würde ich mitgehen, glaube ich.
Okay.
Also das ist auch das, was mich eigentlich immer sehr stark oder viel mehr interessiert hat an Subkulturen. Nämlich nicht nur die Musik oder die reine Musik, sondern alles, was dranhängt und drumherum passiert.
Du schreibst trotzdem über Musik. Würdest du auch mitgehen bei diesem viel zitierten Spruch, Musikjournalisten sind gescheiterte Musiker?
Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Also ich bin selber gescheiterter Musiker, deswegen vielleicht, ja. Ich hatte in meiner Jugend hatte ich eine Punkband, die ich aber...
Wie hieß sie?
Die hießen Brigade Staatsfeind.
Am Fuß der Lorelei.
Genau, das war ein Zitat aus einer TKKG-Folge, glaube ich. Da hieß die Terrororganisation so.
TKKG?
Mhm.
Was ist das?
Achso, kennst du gar nicht TKKG. Das ist so eine sehr reaktionäre Teenager-Detektiv-Reihe.
Comic?
Nein, Hörspiel.
Hörspiel, oh Gott,
genau.
Bildungslücke.
Na, ist keine gravierende Bildungslücke.
Und das im Radio, mein Gott. Komm, wir spielen schnell Musik,
ja.
Jonas. Was hast du ausgesucht?
Ich habe als erstes Stück ausgesucht einen Song von Christoph Schreuf, der vor knapp 2 Jahren verstorben ist, der einer der zentralen Texter der Hamburger Schule war, der bei Kolossale Jugend gesungen hat, später bei Brüllen und da bei beiden Bands versucht hat, eine neue Form des Textens auf Deutsch, würde ich sagen, auszuprobieren und zu etablieren, der ein Soloalbum veröffentlicht hat namens Bourgeois with Guitar. Und von diesem Soloalbum hören wir jetzt den Titeltrack.
Ich bin so wie heute.
Bourgeois with Guitar, ein Bourgeois mit einer Gitarre. Christoph Schreuf aus seinem einzigen Soloalbum im Doppelkopf HR2 Kultur, mitgebracht von Jonas Engelmann. Jonas Engelmann lebt in Wiesbaden, arbeitet in Mainz im Ventil Verlag und schreibt auch Bücher für diesen Verlag. Und Jonas, dein neuestes Buch hat zu tun mit Christoph Schreuf. Es heißt, der Text ist meine Party, eine Geschichte der Hamburger Schule. Der Text ist meine Party. Was für eine Party.
Naja, wir haben ja eben diesen Song von Christoph Schreuf gehört und dieser Buchtitel, der Text ist meine Party, ist auch ein Zitat von Christoph Schreuf aus dem Song Der kolossalen Jugend. Der hat für mich so ein bisschen irgendwie, als ich mich mit diesem ganzen Thema Hamburger Schule beschäftigt habe für das Buch, eigentlich die Essenz dessen, was an der Hamburger Schule interessant ist, so ein bisschen auf den Punkt gebracht, in einem Zitat sozusagen gebündelt, weil es tatsächlich ja eine Form war, späte 80er, frühe 90er Jahre entstanden, Texte nochmal neu zu denken und gleichzeitig aber eben auch das Ganze musikalisch nochmal neu aufzustellen, über Texte nochmal andere Fragen auch an Gesellschaft zu stellen, aber gleichzeitig vielleicht auch diesen Party-Aspekt nicht ganz zu vergessen.
Das war jetzt in einer Minute das gebündelt, was du geschrieben hast. Der Untertitel des Buchs, Text ist meine Party, ist der Titel Eine Geschichte der Hamburger Schule. Da fällt der unbestimmte Artikel auf. Eine Geschichte. Warum nicht die Geschichte der Hamburger Schule?
Weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig und wahrscheinlich auch unmöglich, die Geschichte der Hamburger Schule zu schreiben. Und die will ich auch gar nicht schreiben, glaube ich, weil ich da auch gar nicht mich befähigt sehe, die Geschichte zu schreiben. Ich war ja nicht dabei, ne? Ich bin ja Jahrgang 78. Ich habe nie in Hamburg gelebt. Ich habe das alles aus der Ferne betrachtet.
Hast du das in der Zeit, als die Musik aufkam, sagen wir mal Ende der 80er, Anfang der 90er, gehört? Wahrscheinlich nicht. Wann bist du zum ersten Mal drauf gestoßen als Hörender?
Ich glaube, so Anfang, Mitte der 90er, ne? Also über die erste Tokotronic-Platte und die frühen Sterne-Sachen, das waren, glaube ich, so die ersten Begegnungen, die dann auch
hattest
irgendwann...
Hattest du nicht auch mal eine Tokotronic-Coverband?
Ich hatte auch mal eine Tokotronic-Coverband, das war dann, glaube ich, so 97 oder sowas. Also,
wie hießen die?
Die hatte, glaube ich, keinen Namen. Wir haben so getan, als wären wir Tokotronic und sind auf dem Schulfest aufgetreten.
Gibt es da Aufnahmen?
Es gab
Kann
mal
man
eine...
Kann erpressen damit?
Ja, leider ist die verschwunden. Es gab mal eine Aufnahme, aber irgendwie ist die nicht mehr da. Genau, aber das waren, glaube ich, so die ersten Bands, die ich dann wahrgenommen habe aus der Ferne, und für das Buch sind dann viele der Protagonistinnen interviewt worden, aber trotzdem ist es nicht die Geschichte der Hamburger Schule geworden, weil alle letztendlich sich da auch so ein bisschen zum einen widersprechen, zum anderen auch sagen, naja, eigentlich gab es diese Hamburger Schule ja gar nicht oder eigentlich ist der Begriff eh doof oder also ist
Journalistenerfindung.
Blöde Journalistenerfindung und letztendlich.
Aber vielleicht sagst du gerade mal ein paar Namen, damit HörerInnen hier von HR2 Kultur ein paar Namen damit verbinden können.
Also im Buch tauchen zum Beispiel auf Dirk von Lozo, der Sänger von Tokotronic, Frank Spilker, der Sänger von den Sternen. Das sind zwei der Menschen, die interviewt wurden. Christoph Schreuf selber konnte leider nicht mehr interviewt werden, weil er 2022 verstorben ist. Ich habe versucht, Menschen, die eben nicht mehr selbst zu Wort kommen konnten oder die keine Lust hatten, mit mir zu sprechen, dann über alte Interviews irgendwie mit ins Buch zu holen, damit auch deren Stimmen irgendwie hörbar sind. Jochen Distelmeier zum Beispiel, der Sänger von Blumfeld, hatte keine Lust. Er hat irgendwie mit dieser Vergangenheit wenig Interesse, irgendwie hausieren zu gehen. Und aber der ist natürlich trotzdem eine wichtige Stimme. Bernadette Hengst kommt im Buch vor.
Ich wollte gerade sagen, Jochen, Christoph, Frank, aber es gibt doch zumindest eine Frau.
Es gibt nicht nur eine Frau, aber Bernadette Hengst ist eine der Frauen, die im Buch vorkommen und interviewt wurden, die auch eine sehr große Präsenz hatte in den 90er Jahren. Die war die Sängerin von der Band Die Brauthaut ins Auge und ist heute noch solo sehr aktiv. Im Buch sind auch Menschen interviewt oder kommen Menschen zu Wort, die vielleicht nicht auf der Bühne, sondern hinter der Bühne standen und mehr so Organisationsarbeit oder...
Was ich im Übrigen, wenn ich das sagen darf, sehr gut finde an dem Buch, dass mal dieser Heldenmythos gar nicht in Frage gestellt wird, das will ich gar nicht sagen, sondern dass über die Auswahl der interviewten Personen auch deutlich wird, diese Geschichte der sogenannten Hamburger Schule ist nicht nur die Geschichte derer, die auf der Bühne stehen, sondern eben auch derer, die hinter der Bühne stehen oder im Büro sitzen oder vor allem am Tresen stehen. Der Tresen spielt ja auch eine große Rolle. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Genau, also letztendlich war der Tresen der zentrale Ort in Hamburg, wo sich alles abgespielt hat. Ne? Also man hat sich eigentlich, da sind sich alle dann doch wieder einig in den Interviews, man hat sich nicht zu Hause irgendwie getroffen oder der Tresen, die Kneipen, es gab dann irgendwie drei, vier 4 Kneipen, die die zentralen Orte waren, wo man sich jeden Abend getroffen hat und dann auch jeden Abend hingegangen ist und ausgegangen ist, bis irgendwann ins Morgengrauen. Und da ist das meiste passiert. Ne? Da hat man irgendwie über Politik diskutiert, da haben sich Bands gegründet, da hat man sich zerstritten und wieder versöhnt. Da sind wahrscheinlich auch viele Beziehungen zerbrochen oder gestiftet worden. Also da ist sozusagen der soziale Raum gewesen, an dem das alles passiert ist.
Es fällt ja auch irgendwo im Buch mal das Wort, also das Arbeiten an anderen Kunstformen, aber auch an anderen Sexualitäten. Ist da was dran? Andererseits fällt auch das Wort, das war eine 100% Hetero-Geschichte.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das sind dann eher so die Mythen, die dann gestrickt werden, dass man es gerne so gehabt hätte, dass alles anders ist und dass man alles anders macht, dass man andere Sexualitäten strickt. Aber letztendlich ist das eine Szene gewesen, die dann doch sehr heterosexuell und
auch männerdominiert.
Das wollte ich als zweites sagen, sehr heterosexuell und sehr männerdominiert war, wo jetzt, glaube ich, in Sachen neue Sexualitäten oder neue Formen des Beziehungslebens oder was auch immer man sich darunter dann vorstellen will, auch nicht so viel passiert ist.
Du sagst es ziemlich eindeutig. Was hat dich denn als Nachgeborener und im Grunde jetzt über fast 30 Jahre danach tatsächlich so interessiert an diesem Phänomen Hamburger Schule im Jahr 2024?
Als ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, habe ich mich auch gefragt, was eigentlich gerade jetzt so interessant daran ist, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Musik und dieser Szene, die es damals gab, und hatte dann aber das Gefühl, naja, vielleicht ist die gesellschaftliche Stimmung gerade auch ein bisschen ähnlich. Diese ganzen politischen Fragen, die damals diskutiert wurden, wie kann man auf Rassismus reagieren, wie kann man auf einen gesellschaftlichen Rechtsruck reagieren, wie kann man mit dieser Angst vor einem wiedererstarkten Großdeutschland, wie kann man damit umgehen, wie kann man eine Form finden, sich sozusagen auch abzugrenzen von so einem deutschen Nationalgefühl, was plötzlich immer stärker wurde. Und das Ganze dann gleichzeitig aber trotzdem in diesem Widerspruch, dass man eben auf Deutsch textet und sich auf Deutsch mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich fand diese Widersprüche spannend und gleichzeitig diesen Versuch, politische Demonstrationen im Sinne von tatsächlich auf die Straße gehen, Aktivismus, Diskussionsveranstaltungen eben mit Musik zusammenzudenken und das Gefühl zumindest zu haben, damit was bewegen zu können. Und ich hatte das Gefühl, naja, vielleicht ist heute die Zeit auch gar nicht so weit davon weg. Es gibt sozusagen ja auch Ängste, die da sind und vielleicht weniger utopisches Gefühl, wenn man an Popkultur denkt. Also ich glaube, dieses Gefühl, wenn wir uns jetzt alle zusammentun und irgendwie als Musikszene politisch agieren, dann werden wir sozusagen da auch was verändern. Dieses utopische Moment ist, glaube ich, nicht mehr so stark, aber trotzdem ist ja so eine Stimmung irgendwie da und ich glaube, das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, mich mit dieser Szene stärker beschäftigen zu wollen und ich habe im Buch ja auch versucht, gerade diese politischen Facetten der Hamburger Schule in den Mittelpunkt zu rücken.
Und auch wie Bands, MusikerInnen mit ihrem Material umgehen oder anders gesagt, du zitierst, glaube ich mal, ist es Godard, den Filmemacher Jean-Luc Godard, der gesagt hat, ich möchte keine politischen Filme machen, sondern ich möchte politisch Filme machen. Und das könnte man vielleicht übertragen auf die Musik. Also die Bands, die da zugange waren, haben keine politischen Songs gemacht, sondern auf eine politische Art eben Songs gemacht, Musik gemacht, eben auch eine andere Art mit der Sprache zum Beispiel umzugehen oder auch ganz ohne Sprache. In dieser Zeit, du hast es ja gesagt, es gab sozusagen eine kritische Distanz, nennen wir es mal so, zu den politischen Entwicklungen, zu dem Patriotismus, nennen wir es mal so, der im Zuge der Wiedervereinigung entstanden ist. Es war damals die Bewegung, die den Namen Antideutsch dann auch irgendwann bekam oder sich gegeben hat. Ist der Begriff Antideutsch heute noch relevant und irgendwie noch brauchbar?
Die gleiche Frage könnte man ja auch an den Begriff des Poplinken oder der Poplinken stellen. Ne? Also das waren ja alles Begrifflichkeiten, die damals entstanden sind in den 90er Jahren. Die Poplinke als utopisches Moment, also die Frage, inwieweit in Popkultur auch ein utopisches Moment drinstecken kann, ein gesellschaftsveränderndes Moment. Das ist das, was eine Zeitschrift wie zum Beispiel die Testcard, die ja immer noch bei uns im Verlag erscheint und die ich mit herausgebe, umgetrieben hat in der Anfangszeit. Ne? Das war sozusagen der Background, wo die Testcard herkam. Aber gleichzeitig eben auch mit so einem antideutschen Subtext, ne? Also eine Abgrenzung auch von so einer Deutschtümelei und einem Nationalgefühl oder einer deutschen Identität. Ne? Und das ist was, was damals eine große Relevanz hatte, alles beides. Also sich sozusagen darüber auch zu positionieren und abzugrenzen von, gerade in diesem Kontext Hamburger Schule, wo es ja darum ging, sich auch auf Deutsch sozusagen zu artikulieren und auf Deutsch Texte zu schreiben, war es, glaube ich, doppelt wichtig, sich auch abzugrenzen von zum Beispiel Forderungen nach einer Deutschquote im Radio und einer Vereinnahmung sozusagen auch von der falschen Seite. Ne? Also das waren ja dann auch die Gründe, warum man sich zum Beispiel als antideutsch bezeichnet hat, um sich auch abzugrenzen von bestimmten Vereinnahmungsstrategien. Ich glaube aber, dass beide Begrifflichkeiten auch heute anders konnotiert sind und nicht mehr sozusagen diese Bedeutung haben, wie sie damals hatten.
Yeah.
Also ob es eine Poplinke noch gibt, weiß ich gar nicht, die sich als solche bezeichnen würde. Also die Testcard hat das, glaube ich, schon noch so als Gestus in sich drin. Aber wir haben jetzt auch keine große Leserschaft, die irgendwie sich darin auch wiederfinden würde. Und der Begriff der Antideutschen hat sich ja auch sehr aufgespalten und ausdifferenziert in unterschiedlichste
sektiererische Abteilung.
Sozusagen. Und deswegen ist, glaube ich, die große Schlagkraft oder Relevanz, die so ein Begriff mal hatte, auch nicht mehr so präsent.
Deutschquote im Radio, die erfüllen wir jetzt nicht, sondern spielen die nächste Musik, Jonas, die du mitgebracht hast, und gehen nach England.
Genau, wir hören einen Song der X-Ray Specs. The Day the World Turned Day Glow.
The Day the World Turned Dayglow, die X-Ray Specs aus der Blüte des Punk in Großbritannien Ende der 70er Jahre mit der großartigen Sängerin, die leider auch schon lange nicht mehr lebt, Polystyrene. Jonas Engelmann hat das mitgebracht, Jonas Verleger, Lektor, Autor beim Ventil Verlag. Warum dieser Song?
Ich habe den Song ausgesucht, weil er so ein bisschen irgendwie vieles nochmal bündelt, was mich interessiert. Also einerseits dieser Punk-Background, aus dem ich komme, gleichzeitig der feministische Impetus, der da drin steckt. Und zum Dritten ist es tatsächlich inhaltlich auch ein Thema, was ich spannend finde. Es geht in dem Song letztendlich darum, dass sich die Sängerin imaginiert, dass die Welt sich in Plastik verwandelt, in eine Plastik Welt. Und dieses Thema Plastik ist eins, was sich auf diesem Debüt der X-Ray Specs tatsächlich immer wieder findet. Und zwar auf eine ganz interessante Art und Weise umgesetzt. Nämlich anders als es, weiß ich nicht, so eine Generation vorher noch irgendwie zelebriert hat, nämlich in diesem Plastic People Abgrenzungsgestus. Ne? Ihr seid Plastikmenschen, ihr anderen, und wir sind die authentischen, natürlichen Menschen.
Frank Zappa. Frank Zappa. Da ein genau. Mothers of Invention, die Plastic People immer angeprangert sozusagen als künstlich, als inauthentisch.
Genau, und bei den X-Ray Specs kippt das so ein bisschen in eine andere Richtung. Da sind sozusagen plötzlich alle Plastikmenschen und alle verwandeln sich und haben aber dann dadurch, dass sie sich alle in Plastik verwandelt haben, auch plötzlich wieder so was Utopisches in sich, was ja im Plastik auch mal drin gesteckt hat. Ne? Also dieses Formbare und immer neu Zusammensetzbare, was ja auch im Plastik irgendwie zumindest am Anfang popkulturell auch eine positive Konnotierung hatte, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch die Schallplatte aus Plastik ist, also die mir ganz viele Möglichkeitsräume eröffnet hat.
Das, worüber du jetzt gesprochen hast, auch eben schon über die Hamburger Schule, sind Themen, die sich in Testcard wiederfinden. Testcard, ein anderes wichtiges Betätigungsfeld neben dem Ventilverlag, wobei man es gar nicht trennen kann, weil die Testcard erscheint im Ventilverlag. Wie würdest du jemanden, der die Testcard noch nie gesehen hat, die Testcard beschreiben?
Die Testcard ist ein ursprünglich mal jährlich erscheinendes Magazin in Buchformat, was sich mit einem Oberthema beschäftigt, was popkulturell konnotiert ist.
Sag mal ein paar Themen, die ihr gemacht habt.
Wir haben uns mit Sex beschäftigt, mit Poptexten, mit Medien, mit Utopien, mit Kritik.
Also eine große Klammer sozusagen.
Genau, die Themen sind immer sehr breit aufgestellt, sodass da auch sehr viele unterschiedliche Facetten reinpassen können. Die letzten drei Ausgaben, das zeigt vielleicht so ein bisschen die Breite auch dessen, womit wir uns beschäftigen, war das Thema Kritik. Das war unsere Jubiläumsausgabe, die Nummer 25. Mhm. Das war sozusagen so ein Rundumschlag in alle Richtungen mit der Frage, was ist heute eigentlich noch kritisch in Popkultur? Gibt es sowas wie eine kritische Popkultur noch? Gibt es sowas wie eine Poplinke noch, die sich irgendwie kritisch mit popkulturellen Themen auseinandersetzt. Danach die Ausgabe, die Utopien-Nummer, die dann sozusagen daran anschließt und die gleiche Frage stellt an das Thema Utopien. Gibt es noch sowas wie Utopien im Pop?
Also
es gibt die Idee von Utopien im Pop, aber die sind anders nochmal ausdifferenziert oder anders gelagert als noch vor 30 Jahren, wo tatsächlich, glaube ich, noch daran geglaubt wurde, dass man mit Pop die Welt verändern kann. Ne? Oder vielleicht vor 30 Jahren doch. Also die Hamburger Schule wäre ja zum Beispiel so eine Bewegung, daran noch geglaubt hat. Aber letztendlich ist dann die aktuellste Ausgabe so ein bisschen die Ernüchterungsnummer, weil es da eben darum geht, dass dieses utopische Moment, was da mal drin gesteckt hat, sich mittlerweile auch von der anderen Seite angeeignet wurde, nämlich von der rechten Seite. Rechtspop ist die Ausgabe betitelt. Und da geht es eben um diese ganzen Fragen der Aneignung von Popkultur von rechter Seite, wo plötzlich Strategien, die eigentlich genuin links konnotiert waren, irgendwelche Happening-Strategien, die aus dem Situationismus vielleicht kommen, oder eben popkulturelle Strategien der Zitathaftigkeit von Popkultur plötzlich irgendwie rechts aufgeladen wird. Und
Grenzüberschreitung oder was man so Transgression nennt, die immer eher links verortet war. Würdest du das dazu zählen?
Das würde ich auch durchaus dazu zählen, ja.
Also mir fällt gerade ein Text ein, in der Testcard Schwerpunkt Rechtspop, der sich um den Sturm aufs Kapitol dreht. Mhm. Und da waren einige Leute aktiv.
Bei dem Sturm aufs Kapitol zum Beispiel, da waren Menschen aktiv, die sich so aus so einer Avantgarde-Tradition eigentlich definiert haben. Ne? Pop-Avantgarde-Tradition. Ariel Pink war dabei, John Maus war dabei. Das sind zwei Menschen, die tatsächlich vor ein paar Jahren noch sozusagen als so die Speerspitze dessen, was so im Pop am äußeren Avantgarde-Rand noch so möglich ist und trotzdem irgendwie eine relativ große Masse erreicht, durch die Zeitschriftenwelt gejagt wurden. In der Specs große Artikel hatten etc. Mhm. Und jetzt plötzlich da als Trump-Anhänger das Kapitol mitgestürmt haben und sich dann aber gleichzeitig da auch gar nicht in diesem Widerspruch selber sehen wollten, sondern gesagt haben, das ist eine ganz logische Fortsetzung dessen, was ich immer schon gemacht habe. Ne? Ich verstehe mich vielleicht in so einer Tradition dessen, was der Futurismus mal gemacht hat. Ne? Also sozusagen diese Affinität zu so rechten Umsturzfantasien, die dann plötzlich sozusagen hochgespült wurden. Mhm.
Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass die Rechtspop-Ausgabe von Testcard auch so eine Art Schlussstrich unter diese Annahme zieht, dass Pop per se irgendwie links sein sollte oder war? Oder ja. War das von vornherein ein Missverständnis?
Missverständnisse sind ja eine produktive Sache oft, ne? Also ich glaube, die Frage, wann Pop die Utopien verloren hat oder die linken Utopien, ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass diese Selbstverständlichkeit, dass Pop irgendwie links ist und sich irgendwie als emanzipatorisch versteht, die kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? Die hatte ja schon sozusagen auch einen historischen, realen Background. Dass sich aus Popkultur bestimmte emanzipatorische Bewegungen zumindest Energie gezogen haben, sei es die schwarze Bürgerrechtsbewegung oder die Schwulenbewegung oder was auch immer, die sozusagen ja auch sehr eng mit popkulturellen Phänomenen verknüpft war. Ganz abgesehen von so anderen Lebensformen, die sich in, was weiß ich, in so Klischees wie Woodstock wiedergefunden haben, wo ja auch ganz selbstverständlich ein linker Konsens vorausgesetzt wurde unter den Menschen, die da zusammengekommen sind, dass man zumindest bestimmte Werte miteinander teilt. Und das sind ja Bewegungen, die durchaus eine große Reichweite hatten. Insofern würde ich schon sagen, dass in Popkultur durchaus eine linke Utopie zu finden ist. Aber parallel dazu sind natürlich auch ganz andere Sachen entstanden. Und das eben auch nicht erst seit gestern. Mhm. Also diese ganze Rechtspop-Geschichte, die wir jetzt aufbereitet haben, das ist ja was, das findet man auch vor 30 Jahren schon. Also da sind ja auch Sachen schon entstanden, die bis heute nachwirken. Der ganze Rechtsrock, der sich durch die 80er Jahre zieht, das sind ja alles Phänomene, die sind jetzt nicht ganz neu. Mhm. So, ich glaube, dass sie so eine Reichweite haben und sich sozusagen auch eben ganz genuin linke popkulturelle Strategien sozusagen anziehen, das ist neu. Also dieser Rechtsrock der 80er Jahre, der war ja sehr stumpf. Da war sozusagen wenig Verspieltes drin. Ne? Mhm. Aber dieses, was du eben gesagt hast, dieses Transgressive, dieses Überschreitende, dieses Spiel auch mit Zitaten, dieses auch Uneindeutige vielleicht, das ist ja was neu ist und was sich jetzt neu in der rechten Popkultur wiederfindet, wo eben auch dieses mit diesem Uneindeutigen so ein bisschen gespielt wird. Mhm.
Und gleichzeitig eben auch so Phänomene, auf die ihr auch eingeht in der Testcard, wie Andreas Gabalier, der wahrscheinlich von sich weisen würde, den Vorwurf, dass er rechts ist, ein sogenannter Volksrock'n'Roller, der irre erfolgreich ist, der auch im deutschen Fernsehen sehr präsent ist, dem ihr einen ganzen Text gewidmet habt. Also es ist ein breites Spektrum sozusagen, was diesen sogenannten Rechtspop ausmacht. Die Zeitschrift Testcard, das war die Nummer 27 jetzt, ne?
Ja.
Genau. Wann kommt die nächste?
Naja, wir sind von diesem jährlichen Rhythmus schon lange abgekommen, weil wir die Testcard ja so ein bisschen nebenbei machen müssen. Neben immer schwierigeren Verhältnissen, unter denen man sein Geld verdienen muss. Ich hoffe im nächsten Jahr, das wäre nämlich das 30. Jubiläum oder der 30. Geburtstag der Testcard.
Okay. Zwischendurch schreibt Jonas Engelmann auch noch Bücher. Zuletzt 2021 das Buch mit dem schönen Titel Dahinter, Dazwischen, Daneben. Untertitel von kulturellen Außenseitern und Sonderlingen. Was verbindet diese kulturellen Außenseiter und Sonderlinge, Jonas?
Die kulturellen Außenseiter und Sonderlinge, die ich da in dem Buch irgendwie zusammengefasst habe, die verbindet so eine Art von Suche vielleicht, so einer Suchbewegung nach Möglichkeiten, einerseits diesem Sonderlingsstatus für sich selber eine positive Bedeutung zu geben und diesem Außenseiterstatus eine positive Bedeutung zu geben und gleichzeitig gegen das Ausgegrenztwerden, was ja gleichzeitig auch in diesem Außenseitertum drinsteckt, dem was entgegenzusetzen. Und das ist so ein bisschen das, was wir vorhin schon mal mit diesem jüdischen Identität besprochen haben oder mit diesem Luftmenschenbild. Ne? Also der selbstgewählte Außenseiter ist natürlich ein anderer als der, der zum Außenseiter gemacht wird. Wenn man zum Außenseiter gemacht wird, kann man eben auch Strategien entwickeln, wie dieses Bild des Luftmenschen sich irgendwie wieder zurückzuschreiben in die Gesellschaft, aber gleichzeitig vom Rand vielleicht kritisch drauf zu blicken. Und das ist das, was sich so ein bisschen als roter Faden durch das Außenseiterbuch zieht und was interessanterweise auch dann so schöne Querverbindungen aufzeigt. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel dieses Bild des Luftmenschen anschaut, wo es ja darum geht, sich eben zu lösen vom Boden und eben nicht in so einem Wurzeldenken zu verharren, sondern eben nach oben zu gucken, dann findet man dieses Phänomen zum Beispiel auch sehr stark in der afroamerikanischen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Bei Sun Ra zum Beispiel, der ja als Jazzmusiker versucht hat, eine Form zu entwickeln, die auch nach oben blickt. Dieses sich vom Boden lösen ist ja was sich auch sehr stark dann wiederum in der afroamerikanischen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts wiederfindet. Stichwort Afrofuturismus, Sun Ra, der unter anderem diesen Begriff mitgeprägt hat, wo es darum geht, sich von den rassistischen Strukturen, die einen letztendlich niederdrücken und auf den Boden drücken, zu lösen, indem man ins Weltall blickt und ganz wegkommt sozusagen von der Idee, hier irgendwie Wurzeln schlagen zu wollen, sondern da oben irgendwo eine Utopie entwickelt entwickelt, das Raumschiff als utopisches Werkzeug benutzt und die Musik ist sozusagen der Treibstoff, der uns in eine andere Welt führen kann.
Sun Ra ist einer der Außenseiter und Sonderlinge. Vielleicht hast du noch zwei, drei Namen, denen du dich dann noch widmest in diesem Buch, dahinter, dazwischen, daneben. Es sind ja nicht nur MusikerInnen.
Nee, es sind nicht nur MusikerInnen, es sind auch Autorinnen wie Elfriede Jelinek, die zwar einen Literaturnobelpreis gewonnen hat, aber gleichzeitig trotzdem ja sich als kritische Außenseiterin der österreichischen Gesellschaft versteht. Es kommen Autoren wie Jean Améry zu Wort in dem Buch, ein jüdischer Intellektueller und Autor, der immer auch irgendwie zwischen allen Stühlen gesessen hat, der sich als Linker verstanden hat und mit dem linken Antisemitismus konfrontiert war plötzlich nach dem Sechstagekrieg und gar nicht mehr wusste, wo er jetzt sozusagen sich irgendwie zu Hause fühlen soll.
Ja, Sun Ra, Elfriede Jelinek und Jean Améry, nur drei von vielen Außenseitern und Sonderlingen in dem Buch, dahinter, dazwischen, daneben. Und mit Sun Ra wollen wir uns auch verabschieden, Jonas. Das ist die letzte Musik, die du mitgebracht hast.
Genau, ich habe noch einen Song mitgebracht von Sun Ra, gesungen von June Tyson, die sehr lange, ich glaube von 68 bis 92, im Sun Ra Orchestra gesungen hat und auch andere wichtige Rollen in dem Orchestra gespielt hat. Der Song ist einer, der genau diese Utopie des Sich-Lösens vom Boden und der Flucht ins Weltall spiegelt. Outer Spaceway Incorporated.
Das war der Doppelkopf HR2 Kultur mit Jonas Engelmann. Jonas, vielen Dank, dass du da warst. Mein Name ist Klaus Walter und wir gehen ins Weltall.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.